Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich bin Frieda und ich freue mich, heute hier vorne stehen zu dürfen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder gut aus dem Urlaub angekommen. Morgen startet die Schule, wir haben es schon gehört. Und es ist so eine Aufbruchstimmung. Vorhin haben wir als Vorbereitungsteam uns gesagt, frohes neues Jahr, weil es so anfühlt, wie als wäre es so ein richtiger Neustart. Und aber so ein Neustart ist es auch gut, sich auszurichten. Und da hoffe ich, dass die Predigt heute einen Beitrag dazu leisten kann. Es gibt ja so manche Worte von Jesus, wo wir sagen, Jesus ist so toll, es ist so erfrischend, ihm zuzuhören, ihn zu sehen, ihn kennenzulernen, wie zum Beispiel bei der Ehebrecherin. Die Ehebrecherin wurde erwischt und wurde zu Jesus gebracht und Jesus hat sie aber nicht verurteilt, sondern hat gesagt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und dann sind alle nacheinander weggegangen und dann ist nur Jesus bei ihr geblieben. Aber Jesus hat gesagt, wenn keiner einen Stein geworfen hat, dann werfe ich auch keinen Stein mehr. Sündige du nun nicht mehr. Und da sagen wir, wow, tolles, Jesus ist so toll. Aber Jesus sagt nicht immer nur das, was wir gerne hören würden oder Jesus ist nicht immer so angenehm. Und heute habe ich einen Text rausgesucht, ich habe den im Urlaub auch gelesen und der hat mich irgendwie auch angesprochen und herausgefordert. Ihr seht schon, der Titel lautet Heuchlerische Herzen. Und da wollte ich euch fragen, wer würde sich von euch gerne Heuchler nennen würden? Oder wer würde sich gerne von Jesus Heuchler nennen lassen? Ich glaube, keiner von uns würde gerne ein Heuchler sein. Besonders nicht, wenn wir von Herzen Jesus nachfolgen möchten. Aber lasst uns heute in den Text reinschauen oder in die Bibel reinschauen und schauen, wer sich diesen Titel Heuchler, an wen Jesus diesen Titel gerichtet hat. Genau. Der Text heute steht im Markus-Evangelium. Es steht auch schon dran, in Kapitel 7, die Verse 1 bis 23. Und der Schreiber vom Markus-Evangelium richtet sich vor allem an nichtjüdische Adressaten oder Leser. Es wird dadurch sichtbar, dass er jüdische Bräuche besonders erklärt und was jetzt zum Beispiel Matthäus nicht macht, der eher an Juden schreibt. Und es wird auch deutlich an der Betonung von der Hinwendung von Jesus zu den Nationen. In den ersten Kapiteln von Markus erlebt Jesus immer wieder die Ablehnung von jüdischen Gruppierungen. Und dieses Kapitel, Markus 7, ist so ein Wendepunkt, wo Jesus danach sich mehr auch den Nationen zuwendet und Wunder unter ihnen tut. Dann lasst uns einsteigen in den Text. Ich lese erstmal von Vers 1 bis 13 und dann im Laufe der Predigt immer wieder die weiteren Verse. Einmal kamen aus Jerusalem die Pharisäer zu Jesus, zusammen mit einigen Schriftgelehrten. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot nicht mit unreinen Händen aßen. Sie hatten also die Hände vor dem Essen nicht nach den religiösen Vorschriften gewaschen. Wie alle Juden essen die Pharisäer nicht, wenn sie nicht vorher ihre Hände gründlich gewaschen haben. So halten sie die Vorschriften der Vorfahren ein. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich nach den religiösen Vorschriften gewaschen zu haben. Es gibt noch viele andere Vorschriften, an denen sie festhalten. So reinigen sie auch ihre Becher, Krüge, Kupferschüsseln und Matten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten Jesus, warum halten sich deine Jünger nicht an die Vorschriften der Vorfahren? Warum essen sie das Brot mit unreinen Händen? Aber Jesus sagte zu ihnen, was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hat, stimmt genau. In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ihre ganze Verehrung ist sinnlos, denn die Lehren, die sie verbreiten, sind Gebote von Menschen. Gottes Gebote schiebt ihr beiseite und haltet an Vorschriften von Menschen fest. Weiter sagt er zu ihnen, ihr seid geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären. So setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen behauptet, wenn jemand zu Vater und Mutter sagt, Korban, das bedeutet, die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen. Dann braucht er für seine Eltern nicht mehr zu sorgen, nichts mehr zu tun. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft durch eure eigenen Vorschriften, die ihr weitergebt. Und so macht er es immer wieder. Ganz schön direkte Rede von Jesus an die Pharisäer. Und er packt sie an den Punkten, wo sie ja eigentlich Heuchler sind, wo sie was vorgeben zu sein, aber sie sind es eigentlich nicht. Jesus spricht hier eben mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und um zu verstehen, was Jesus an ihnen kritisiert, müssen wir uns vielleicht erstmal die Pharisäer anschauen. Wer waren diese Pharisäer? Die Anfänge des Pharisäertums gehen zurück auf die Zeit des Makkabäeraufstandes im 2. Jahrhundert vor Christus. Und der Makkabäeraufstand war eine Antwort des Volkes Israels auf den griechischen Einfluss in allen gesellschaftlichen Dimensionen. Und das Volk Israel wollte zurückkehren oder wollte die Werte oder wollte das Wort Gottes hochhalten inmitten von dem griechischen Einfluss. Und da haben sich die Pharisäer geformt. Und ihre Antwort darauf, das Volk zurück zum Wort Gottes zu führen, ist das Halten der Gebote. Ihre Lösung dafür, nicht nur die Priesterschaft und der Tempel und alle, die im Tempel gedient haben, sollen das Wort Gottes halten und die Gesetze halten, sondern jeder, das ganze Volk, soll die Gebote halten. Und dahinter steckte die Annahme, dass wer ein äußerlich reines Leben führt, der ist auch rein vor Gott, der ist auch innerlich rein vor Gott. Und sie hatten da ein starkes Leistungsdenken, dass Gott sie für ihr gutes Verhalten belohnt. Sie forderten das Halten der Schabbatgebote, der Reinheitsgebote und die Speisegebote für ein gesegnetes Leben. Und es kommt auch in den Begegnungen mit Jesus, auch in den ersten Kapiteln von Markus, immer wieder deutlich raus. Sie haben schon die Jünger kritisiert, warum rupfen sie die Ähren raus und essen sie das Getreide an einem Sonntag, an einem Schabbat meine ich. Das hat für die Pharisäer schon als Arbeit gezählt und das ist nicht erlaubt an einem Schabbat. Oder sie haben Jesus selbst kritisiert, der geheilt hat an einem Schabbat. Und sie haben gesagt, Jesus, du kannst nicht an einem Schabbat heilen, man darf das nicht. Aber Jesus hat ihnen geantwortet, das Gesetz ist für den Menschen da. Das Gesetz muss dem Menschen dienen und nicht der Mensch dem Gesetz. Und so haben sie das Gesetz überhöht, sodass es eigentlich seinen Zweck verloren hat. Sie wollten aus eigener Kraft vor Gott bestehen und gerecht sein. Und wenn man sich selber auch als gerecht ansieht, dann schaut man auch auf andere hinab und richtet über sie. Jesus hat da auch ein Gleichnis erzählt und hat gesagt, es war ein Pharisäer, der gebetet hat und der zum Himmel aufgeschaut hat und gesagt hat, Vater, danke, dass ich nicht so bin wie die Räuber und die Ehebrecher. Ich faste zweimal die Woche und gebe den zehnten Teil von allem, was ich verdiene. Und etwas weiter entfernt stand ein Zöllner, der zu Gott schrie, Gott sei mir Sünder gnädig. Und zum Schluss sagt Jesus, nicht der Pharisäer ist gerecht vor Gott, der sich ja aus eigener Kraft gerecht ansieht, sondern der Zöllner, der sich vor Gott gedemütigt hat. Und genau deswegen hat Jesus eben diese Worte in Markus 7, Vers 6 an die Pharisäer gerichtet. Was der Prophet Jesaja über euch Heuchler gesagt hat, stimmt genau. In seinem Buch steht, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Im Volksmund würden wir wahrscheinlich sagen, das sind Scheinheilige. Sie geben was vor, aber in ihrem Herzen, in sich, sehen sie ganz anders aus. Und das ist mein erster Punkt für heute, was mir wichtig geworden ist, was wir daraus lernen können und mitnehmen können, dass wir können Jesus nicht beeindrucken mit einer äußerlichen Frömmigkeit. Es war damals bei den Pharisäern so und es ist auch heute bei uns so. Paulus, der selbst Pharisäer war, der nennt das Pharisäertum in Philipper 3, Vers 6 die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert. Und sie hüllten eben dieses Gesetz aus und formten auch ihre eigene Gerechtigkeit, so wie Jesus auch in den Versen auf sie eingegangen ist und sie überführt hat in ihrem falschen Umgang mit dem Gesetz, indem er sie erinnert, wie sie das vierte Gebot, Vater und Mutter zu ehren, aushebelten. Über eigene Satzungen ließen sie das Geld für den Unterhalt der Eltern an den Tempel zahlen und somit konnte man das Gebot über Umwege quasi erfüllen, ohne dass man sich um die Eltern kümmert. Und ich habe es gerade schon angedeutet, ich glaube auch heute ist es möglich, hier im Gottesdienst zu stehen oder zu sitzen und im Lobpreis zu stehen und ja, vielleicht die Lippen zu bewegen, aber im Herzen nicht dabei zu sein. Woran kann das liegen? Es kann daran liegen, dass wir vielleicht aufgeregt sind, was nächste Woche kommt, oder wir tragen das mit uns rum, was letzte Woche passiert ist oder was heute Morgen passiert ist. Und uns fällt es schwer, direkt vor Gott zu kommen, und uns fällt es schwer, Sachen vielleicht loszulassen. Aber den Pharisäern gefiel es auch, als fromm, besonders fromm angesehen zu werden. Und ich persönlich kenne es aus meiner Jugend, dass ich gerne in der Gemeinde auch gesehen werden wollte und als, ja, dass Leute von mir gut denken, der Frieder, der ist richtig stark verwurzelt in Jesus und kommt gerne in die Gemeinde und so. Und auch das kann heute eben vorkommen, dass wir in die Gemeinde kommen, um gesehen werden zu werden von anderen oder auch um eine fromme Tradition zu erfüllen. Oder problematisch ist es auch, wenn wir die gleiche Haltung vor Gott einnehmen wie die Pharisäer. Wenn wir mit unserer Spiritualität Gott beeinflussen möchten. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber konkret gesagt heißt es, dass wir ja unsere geistlichen Disziplinen, sei es Gebet, Bibellesen oder Fasten oder hier in den Gottesdienst zu kommen, dass wir all das nur tun, damit Gott uns wieder was Gutes tut, damit wir gute Karten bei Gott haben. Und dieses Gedenken, dieses Leistungsdenken wird auch getragen und gestützt von unserer Gesellschaft oder von unserem Umfeld. Wir leben in der Leistungsgesellschaft und wir können dieses Denken auch leicht auf Gott projizieren, wo wir denken, ja, ich muss erstmal mich richtig verhalten, ich muss erst die richtigen Dinge tun und dann kann Gott mich auch wieder segnen. Aber wenn wir so denken, dann ist es nicht das Evangelium. Alles, was wir für Gott tun, alles, wo wir Gott suchen, ist von uns eine Antwort auf das, was Gott bereits für uns getan hat. Er hat uns zuerst geliebt und er hat den ersten Schritt auf uns zugetan. Er beschenkt uns reich jeden Tag neu und wir müssen vor ihm nichts leisten. Wir müssen nicht zuerst irgendwie eine Checkliste abarbeiten und sagen, ich muss es schaffen, jeden Tag zu beten, ich muss es schaffen, jeden Tag Bibel zu lesen und ich muss es schaffen, jeden Sonntag pünktlich hier zu sein. Es ist alles gut, aber wenn das Herz nicht dabei ist, dann ist der Sinn verloren gegangen. Gott braucht unsere Spiritualität, unsere Bemühungen nicht, sondern wir brauchen Gottes Gegenwart. Ihn zu suchen ist unsere Antwort auf sein Handeln in unserem Leben. In der Vorbereitung habe ich aus dem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, von Thomas Harry gelesen. Manche kennen es vielleicht. Und er unterscheidet an einer Stelle in dem Buch zwischen den Formen von Spiritualität und einer inneren Grundhaltung Gott gegenüber. Und dann beschreibt er Menschen, die geübt darin sind, Bibel zu lesen und zu beten und zu fasten und das tun, aber irgendwie in ihrer Grundhaltung Gott gegenüber, in ihrem Herzen sind sie weit weg von Gott. Und dann beschreibt er Menschen, denen es schwerfällt zu beten, die es nicht schaffen, jeden Tag die Bibel zu lesen, die aber Jesus von Herzen lieben und die in ihrem Leben mit jeder Phase ihres Lebens nach Gott fragen. So ähnlich wie Jesus beschrieben hat in dem Gebet des selbstgerechten Pharisäers und des Zöllners, der nur gebetet hat, Gott sei mir Sünder gnädig. Und auch das ist was in unserer Prägung so aufkommen kann. Das ist, wir meinen, wenn wir jeden Tag die Bibel lesen und beten, dann ist unsere Beziehung zu Gott so richtig in Ordnung, dann ist alles gut. Ganz egal, ob unser Herz sich dabei nach Gott sehnt oder ob wir es einfach nur tun, um einen Check dran zu machen, um ein To-Do abzuhaken. Und das kenne ich auch von mir in meinem Alltag. Ich fange vielleicht manchmal mit einer Routine an. Ich habe so meine Gewohnheiten, dann aufzustehen und Bibel zu lesen oder ein Andachtsbuch zu lesen oder auch eine Gebetsform oder ein Gebetstagebuch. Aber irgendwann wird es so eine Routine und ich mache das dann irgendwann nur noch, um es gemacht zu haben. Aber irgendwie wird es innerlich leer. Und was können wir dann tun, wenn das passiert, wenn wir an der Methode irgendwie festhalten und irgendwie in so einer Routine drin sind, in so einem Hamsterrad, aber eigentlich fehlt so die Gottesbegegnung. Wir können uns diesen Druck rausnehmen, wir können die Methode loslassen und direkt wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche deine Nähe. Und noch ein anderer Punkt ist mir wichtig geworden in Bezug auf unsere Spiritualität. Unsere Gottesbeziehung ist eben nicht nur unsere Zeit mit Gott im stillen Kämmerchen oder zu Hause, sondern wenn wir mit Gott leben, dann werden die Anliegen Gottes auch zu unseren Anliegen. Und was waren Jesu Anliegen? Wofür ist Jesus auf die Welt gekommen. Er selbst hat sich in seiner Antrittspredigt auch auf Jesaja bezogen und hat da gesagt, dass er gekommen ist, um den Armen gute Botschaft zu bringen, um den Gefangenen Freiheit zu verkündigen, den Blinden sehend zu machen oder den Unterdrückten Freiheit zu geben. Und auch da möchte ich uns als Gemeinde ganz neu fragen, wo leben wir als Gemeinde diesen Auftrag von Jesus? Wo sind wir gesandt in unserem Alltag, in unserem Geschäftsleben, Arbeitsleben, in der Schule vielleicht, wenn ihr noch in der Schule seid? Wo sind wir gesandt, um Blinde sehend zu machen, um Gefangenenfreiheit zu verkündigen? Sei es in einem wortwörtlichen Sinne oder auch, also ich meine wortwörtlich Gefangene im Gefängnis oder auch geistlich Gefangene, die gefangen sind in der Lüge, die Wahrheit von Gott nicht kennen. Wie leben wir das in unserem Alltag? Und ich möchte auch das ganz neu an mich ranlassen, an meinen Alltag, an mein Herz. Wo lebe ich meinen Auftrag in meinem Alltag? Dann können wir die nächsten Verse uns schon mal anschauen, die Verse 14 bis 16. Dann rief Jesus die Menge wieder zu sich, also er richtet sich jetzt an die Volksmenge, und er sagte, hört mir alle zu, damit ihr versteht, was ich sage. Nichts, was von außen kommt, kann den Menschen in Gottes Augen unrein machen. Unrein macht ihn vielmehr das, was aus ihm selber kommt. Er bleibt jetzt nicht mehr nur bei den ungewaschenen Händen, sondern er geht auf die Wurzel der Unreinheit zu. Das Böse ist nicht etwas, was irgendwie in einer materiellen Form in den Menschen einkehrt, durch unreine Speisen oder durch das Brechen von Reinheitsgeboten, sondern es ist etwas, was ganz tief in uns Menschen wächst und die Wurzel steckt tief in uns drin. Und Jesus ist hier dann enttäuscht von seinen Jüngern, das wird in dem nächsten Vers dann deutlich, dass sie diese Worte nicht verstanden haben. Deswegen können wir gleich weiterspringen in die nächsten Verse, weil Jesus das, was er hier sagt, dann gleich nochmal den Jüngern genauer erklärt. Genau, also die Verse 17 bis 23. Als Jesus sich von der Menge zurückgezogen hatte und ins Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses Ausspruchs. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen Gedanken, die Böses sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Jesus erklärt hier nochmal in ganz deutlichen Worten, dass keine Speise den Menschen verunreinigen kann, weil es eben nicht das Herz berührt. Nicht der Magen, nicht der Bauch entscheidet über rein und unrein, sondern unser Herz. Und das hat Jesus schon den Pharisäern gesagt. Sie bekennen Gott mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von Gott. Und jetzt spricht er wieder das Herz als entscheidend an. Vielleicht fragt man sich jetzt, okay, was ist mit dem Herz gemeint in der Bibel? Die Bibel kennt kein kitschiges Verständnis von dem Herz. Du musst einfach nur deinem Herz folgen oder dem Herzen sind auch nicht nur unsere Gefühle, sondern aus biblischer Perspektive ist das Herz der Sitz unseres Verstandes und unserer Willenskraft. Im Herzen treffen wir unsere Entscheidungen, unsere moralischen Entscheidungen auch. Man könnte auch sagen, dass das Herz das Zentrum von unserer Persönlichkeit ist. Und mich begeistert hier an der Stelle auch, wie Jesus eben so die Thematik verschiebt von diesem sittlichen oder von dem kultischen Verständnis von Reinheit von den Pharisäern zu einem ethischen Verständnis von Sünde, die in unserem Herzen wächst. Und auch das ist ein Aspekt der Zuwendung zu den Nationen, weil eben ja, wir als Deutsche haben jetzt auch keine Tradition von Reinheit oder von Reinheitsgeboten und von kultischen Ritualen. Beim Bier, da haben wir ein Reinheitsgebot, ja. Aber jetzt in Bezug vor Gott haben wir jetzt nicht dieses Verständnis. Und auch da wird eben das deutlich, dass Jesus nicht nur für das Volk Israel gekommen ist, sondern für alle Nationen. Und dass das Evangelium eben in allen Aspekten unseres Lebens Einfluss hat und auch für alle Nationen bestimmt ist. Jesus spricht hier eben direkt diese Sünden an, die aus unserem Herzen, aus dem Zentrum unserer Persönlichkeit herauswachsen. Das ist eine harte Perspektive, das tut vielleicht weh und vielleicht ja, tendieren wir eher dazu zu sagen, ja, so schlimm bin ich ja nicht oder ich mache keine schlimmen Sachen. Aber Jesus ist hier ehrlich zu uns und sagt, unser Herz ist schwach und wir sind, ja, diese Dinge wachsen in uns. Und das ist der zweite Punkt, den ich heute euch mitgeben möchte oder wo ich rausgearbeitet habe, was mir wichtig geworden ist. Unser menschliches Herz ist beschmutzt durch böse Gedanken. Wir sind von uns heraus unrein, wir sind beschmutzt. Und Jesus führt hier eine Liste an, was so alles aus dem Menschenherz wachsen kann. Es sind 12 Punkte, die eingeführt werden mit dem Stichwort böse Gedanken. Weil eben aus bösen Gedanken böse Taten werden und auch böse Haltungen, die in uns wachsen. Manche Punkte sind eben Taten, die wir vollbringen und andere sind eher Haltungen, die wir in uns tragen und die uns auch von innen heraus uns selbst eigentlich schaden und damit auch anderen schaden. Ich habe nochmal die Punkte hier aufgelistet. Manche sind relativ deutlich. Vielleicht gehe ich auf ein paar nochmal ein. Hinterlist ist, damit ist Betrug oder Intrigen gemeint, dass ich ja was vorgib, so zu machen und korrekt zu machen, aber eigentlich ist es, eigentlich schummel ich gerade oder mache was eigentlich nicht so ganz korrekt ist. Ausschweifung, damit ist Maßlosigkeit oder Zügellosigkeit gemeint. Lästerung kann Gott gegenüber sein, aber auch gegenüber unseren Nächsten. Hochmut ist Überheblichkeit, wenn man zu hoch von sich denkt, von sich selbst denkt. Und Unvernunft ist der Gegensatz zur Weisheit, die uns von Gott gegeben ist. Und keine der Sünden hier, die hier aufgelistet ist, ist schlimmer als die andere. Sie sind hier alle gleichwertig aufgelistet. Auch wenn wir vielleicht menschlich gesehen dazu tendieren zu sagen, ja, Mord ist viel schlimmer als Neid oder Habgier. Und gefühlt reden wir auch im Gottesdienst weniger über solche Sünden wie Neid oder Habgier oder Hochmut. Aber ich denke, es ist auch wichtig, auch darüber nachzudenken oder das auch an sich ranzulassen, sich selbst zu prüfen, was wächst da in meinem Herzen? Was gebe ich da Raum in meinem Herzen? Es ist auch schwieriger, diese Haltungen aufzudecken in unserem Herzen, in unserem Alltag, in unserem Leben, als Taten, wenn ich Dinge tue, die direkt auch mit meinem Nächsten zu tun haben oder mit einer zweiten Person oder vielleicht mehreren Personen, wie wenn ich jemanden bestehle oder wenn ich jemanden töte, dann ist mir das relativ bewusst oder dann ist mir das relativ klar. Aber eben diese Haltungen, die in uns wachsen, denen können wir uns manchmal gar nicht so bewusst sein. Und da können wir uns aber auch auf ein Gebet beziehen, das Jahrhunderte alt ist und das König David im Alten Testament schon gebetet hat. David hat in Psalm 139, die Verse 23 und 24 gebetet, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Mir war das auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Punkte ist nicht, dass einzelne von uns darin irgendwie schwach sind, sondern jeder einzelne von uns ist davon betroffen. Wir sitzen alle im gleichen Boot, inklusive mir, und wir haben diese Schwachheit in unserem Herzen. Und mit dieser Haltung, die David hier gelebt hat, können wir vor Gott treten und es ist eine Haltung, die Gott ehrt. David wird in Gottes Wort als ein Mann beschrieben nach dem Herzen Gottes, auch wenn er nicht perfekt war, auch wenn er gesündigt hat, auch wenn er große Fehler begangen hat. Manche von euch kennen die Geschichte von David. Aber das ist eine Haltung, die Gott ehrt. Wenn unser Herz von nichts, was von außen kommt, gereinigt werden kann oder auch beschmutzt werden kann, sondern wir selbst von innen schmutzig sind und unrein sind, was ist dann unsere Hoffnung? Was kann uns Veränderung geben? Was kann uns neue Perspektive auch geben? Oder wie können wir auch diese Punkte an der Wurzel packen? Die Antwort ist eigentlich einfach. Die Antwort liegt in diesem Mann, der mit den Pharisäern gesprochen hat, der mit der Volksmenge geredet hat und der auch dann nochmal den Jüngern das ganz genau erklärt hat und über den wir hier reden, über den ich hier predige. Derjenige, der mit Vollmacht gepredigt hat, nicht wie die Schriftgelehrten, durch den, der dein Herz, deinen Charakter geformt hat, durch Jesus Christus höchstpersönlich, der bereit war, Gott gehorsam zu sein bis in den Tod. Derjenige, der für dich gestorben ist, derjenige, der ja, all unsere Sünde, all unsere Verfehlungen auf sich genommen hat, um uns zu versöhnen mit Gott. Er alleine kann Menschenherzen verändern und Leben auf den Kopf stellen. Jesus ist eben der Einzige, der Herzen reinigen kann. Und Jesus möchte nicht mehr und nicht weniger als das. Er möchte dein Herz in dem Verständnis von dem Zentrum deiner Persönlichkeit. Er möchte alles, was du bist und was dich als Person ausmacht. Und das ist das, was den Pharisäern gefehlt hat. Sie haben an Äußerlichkeiten festgehalten, an Ritualen, an Gesetzen, einer äußeren Frömmigkeit, weil sie eben gedacht haben, Gott segnet sie erst dann, wenn sie überall einen Haken dran gemacht haben, wenn sie die Gebote gehalten haben und wenn sie das Äußerliche erfüllt haben. Aber ihr Herz war weit entfernt von Gott. Aber das ist nicht das, was Gott braucht. Gott hat dich geschaffen und er weiß, was du brauchst. Du brauchst seine Gegenwart. Er weiß, welche Schritte vor dir liegen. Er weiß, welche Schmerzen und welche Wunden vielleicht auch aus der Vergangenheit auf deinem Herzen liegen. Und Gott lädt dich heute ein, vor ihm ehrlich zu sein. Du musst keine heilige Maske aufziehen vor ihm, sondern du darfst kommen, wie du bist. Heute ist ein Moment, auch Gott, dich ganz Gott hinzugeben, ganz neu. Und zurückzukehren zu diesem lebendigen Gott, zu deinem Schöpfer, den wir nicht durch äußerliche Frömmigkeit beeindrucken können. Durch den Heiligen Geist möchte er in dir wirken, dein Herz verändern, deinen Charakter verändern. Er weiß ganz genau deine Schwachpunkte und er möchte dir darin begegnen. Und dieser Wunsch Gottes nach Gemeinschaft von Herz zu Herz, von deinem Herz zu Gottes Herz, es zieht sich durch die ganze Bibel. Von der Schöpfung, als Gott mit Adam und Eva im Garten Eden Gemeinschaft hatte, bis in die Offenbarung, wo im Sendschreiben an Ephesus Gott mit voller Schmerz an die Gemeinde geschrieben hat, du hast deine erste Liebe verloren, die Liebe zu deinem Gott. Und diese Rückkehr zu Gott, zu einem leidenschaftlichen Leben mit Gott, kann anfangen mit einem einfachen Gebet, das man auch im Alltag immer wieder wiederholen kann und beten kann. Jesus, Herr, erbarme dich, ich brauche dich. Wir müssen keine ellenlangen Gebete sprechen. Manchmal reicht so ein kurzes Gebet, um ja, dein Herz auszuschütten und sagen, Herr, hier bin ich, ich brauche dich und ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Gott freut sich, wenn wir ihn von Herzen anrufen und er wird antworten. Ich möchte jetzt gleich zum Abschluss noch beten und danach gibt es eine kurze Zeit, die instrumental begleitet wird, wo du mit Gott reden kannst und wenn du mit jemand anderes beten möchtest oder wenn du möchtest, dass jemand anderes dich segnet, dann steht hinten der Jörg Martin und die Maggie bereit als Segnungsteam. Du kannst zu ihnen kommen, dich öffnen und sagen, ich brauche Gottes Gegenwart, ich brauche Gottes Geist ganz neu in meinem Leben und sie beten gerne für dich. Und danach steigen wir nochmal in zwei Lieder ein, wo wir Gott die Ehre geben möchten. Genau, dann bete ich kurz. Jesus, Herr, erbarme dich. Ich brauche dich und ich möchte dir heute ganz neu mein Herz und alles, was ich bin, dir hinlegen. Jesus, ich bete auch für jeden Einzelnen hier, den du angesprochen hast, führe du ihn oder sie ganz neu in deine Gegenwart. Wirke du in ihrem Leben und forme du ihre Herzen, wie es dir gefällt. Dir sei alle Ehre, du bist würdig, angebetet zu werden. Amen.